Andy bricht zusammen. Neuritis vestibularis. Seine Augen flitzen hin und her. Er kann nichts mehr sehen. Er muss sich festhalten, sonst fällt er. Er übergibt sich. Nie in meinen 6 Leben habe ich einen Menschen so kotzen sehen. Der Arzt sagt, die Wissenschaft könne nicht beantworten, woher das kommt. Es kommt und es geht wieder. Während Andy im Krankenhaus ist, nimmt Chad die Hunde zu sich. Ich bin allein zu Haus. Chad kommt einmal am Tag vorbei, um mir Futter und Wasser zu geben und mein Kistchen zu leeren. Er streichelt mich nicht und spricht nicht mit mir. Nach 3 Tagen wird Andy aus der Klinik entlassen, weiß wie geschminkt, so durchsichtig, dass er kaum einen Schatten wirft. Muss sich aufstützen. Morgens, mittags und abends Cortison. Archie und Amos bellen sich die Lunge aus dem Leib, springen an ihm hinauf, reißen sich fast den Arsch ab, so sehr wackeln sie mit ihrem Schwanz, vollführen schleudernde Luftsprünge nebst Drehungen um die eigene Achse. Wen interessiert's? Nichts kann einem mehr auf den Sack gehen als gesammelte Hingabe, Bravheit und Frommheit. Andy schiebt sie mit seinem Bein beiseite, Dankeschön. Er bittet Chad, die beiden mitzunehmen, und er bittet ihn, das Haus zu verlassen und nicht anzurufen. Er, Andy, werde sich bei ihm melden. Er wolle niemanden sehen und niemanden hören. Ihn nicht, Paul nicht, Henry nicht, Little Joe nicht, Mick nicht, Bianca nicht, Victor nicht, niemanden. Er brauche keine Hilfe, er wolle keine Hilfe. Er wartet, bis er die Tür klicken hört, dann hebt er mich mit beiden Händen vom Boden auf und trägt mich in sein Schlafzimmer. Hinter sich schließt er ab, obwohl nur wir beide in der Wohnung sind. »Bin ich tot?«, fragt er. »Nein, du bist nicht tot«, sage ich. »Er sei tot«, sagt er. »Seit Valerie Solanas vor 10 Jahren auf ihn geschossen habe, sei er ein Untoter. Dracula. Oder sei er doch nicht tot? Wer könne das wissen? Jeden Morgen, wenn er die Zähne putze und sich das Korsett umbinde, das er seit dem Attentat nötig habe, damit seine Innenteile nicht durcheinanderfallen, könne er sich nicht vorstellen, dass einem toten Zahnpasta gemischt mit Speichel aus dem Mund und über die Hand bis auf den Unterarm fließe. Beim Zähneputzen höre er die Nachrichten im Radio. In jedem Zimmer seines Hauses steht ein Fernseher, aber im Bad steht ein Radioapparat. Er könne sich nicht vorstellen, dass der Tod so ein realistischer Film sei. Er könne sich nicht vorstellen, dass der Regisseur des Todes Mao Zedong sterben lasse oder es so einrichte, dass Mosambik Mitglied der UNESCO werde oder dass in den USA durch den Supreme Court die Todesstrafe wieder eingeführt werde. Nein, nein, das sei alles wirklich. Am Tag ist alles wirklich und in der Wirklichkeit sei er, Andy Warhol, noch am Leben, aber in der Nacht, im Traum. Oder wenn er aufwache, weil er sein T-Shirt nass geschwitzt habe und er ein Glas Wasser trinke oder sein Wasser abschlage oder beides zugleich, in der Nacht wisse er, er ist tot. Die Kugeln aus der 32er-Automatik haben ihn getötet. Wie kann es denn anders sein? Eine Kugel in die Milz, eine Kugel in die Leber, eine Kugel in die Speiseröhre. Er lag am Boden unter seinem Schreibtisch und sah, wie Valerie nun auf Mario Amaya zielte und schoss und noch einmal schoss und er hörte, wie Mario schrie, weil sie ihn getroffen hatte. Er sah, wie sie sich Fred Hughes zuwandte und die Waffe auf ihn richtete und wie der schlanke, im Stil der 40er Jahre gekleidete Fred in die Knie ging, die Hände faltete und mit ruhiger Stimme sagte, »Bitte erschieß mich nicht, Valerie, tu's nicht, ich bin unschuldig, ich habe dir nichts getan, ich nicht, bitte geh einfach.« Er sah, wie sie abdrückte, aber der Schuss löste sich nicht und er dachte, ja, Fred ist unschuldig, er hat dir nichts getan, damit ist es bewiesen und er fragte sich, »Was hab ich ihr getan?« »Bin ich schuldig?« Und während der Schmerz aus ihm herausschrie, dachte er, »Ja, ich bin schuldig. Meine Schuld, meine Schuld, meine übergroße Schuld.« »Und dann«, sagte Andy, bin ich gestorben. So muss es gewesen sein. Aber falls er nicht unter seinem Schreibtisch in der Factory gestorben ist, dann gewiss im Krankenwagen. Chet hat im Krankenwagen mit den Sanitätern vom Emergency Medical Service verhandelt. Sie sagten, es koste zusätzlich $15, wenn sie das Blaulicht anschalten. Chet weinte so sehr, dass er kaum sprechen konnte. Und sie haben ihn angeschrien, er soll deutlich reden. Der Mann auf der Bahre sei Andy Warhol, schluchzte Chet. Er sei reich, er könne alles bezahlen. Einer der Sanitäter hatte von Andy Warhol schon gehört. Der sei ein Pornodarsteller oder ein Pornoregisseur, meinte er. Eine miese Kreatur, eine Schwuchtel. Am liebsten hätte er den Rettungswagen angehalten und die Bahre auf die Straße gekippt. Der andere Sanitäter sagte, Chet soll ihm die $15 geben. Bar, jetzt, sofort, sonst schalte er das Blaulicht nicht an. Die Straßen von Manhattan waren verstopft. Chet durchsuchte seine Taschen, er fand aber nur $13.50. Wahrscheinlich sei er im Krankenwagen gestorben, sagte Andy. Gestorben, während sein Freund um $1.50 verhandelte. Oder wenn nicht im Krankenwagen, so doch im Krankenhaus, als die Ärzte seinen Körper aufschnitten. Er sei ja tatsächlich für tot erklärt worden. Er war tot, wissenschaftlich belegt. Aber einer der Ärzte kam auf die Idee, sein Herz zu massieren. Mit bloßen Händen habe er es geknetet wie einen Teig. Da fand Andy Warhol wieder ins Leben zurück. In der Nacht in der Intensivstation schwebte ein goldenes Knäuel über seinem Bett. Gott sei ein goldenes Knäuel mit 1000 losen Enden, das schwebt und dabei zittert.